Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unser Schwerpunkt heute die Aufarbeitung der Libyen-Affäre. Was ging schief und warum in der schwersten diplomatischen Krise der Schweiz seit Jahren? Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats legt ihren Untersuchungsbericht vor und verteilt dem Bundesrat miserable Zensuren. Weitere Themen: Die Schweiz gewährt WikiLeaks Zuflucht. Oder etwa doch nicht? Der Bundesrat erwägt Zwangsimpfungen im Falle einer Pandemie und der ewige Revolutionär vom Genfersee, Jean-Luc Godard, wird 80. Echo der Zeit am Mikrofon, Philipp Scholkmann. Es gab Konfusion, eigenmächtige Aktionen, ja sogar Gesprächsverweigerung in der Libyen-Affäre. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Sie haben den Text der Kommission gelesen und die Ständeräte gehört. Was kritisieren Sie im Kern?
Die Kritik trifft zum einen den Gesamtbundesrat, der wirklich ein penibles Bild abgibt. Man hat nicht miteinander gesprochen, die Tragweite der diplomatischen Krise nicht erkannt, sie ein ganzes Jahr lang nicht im Bundesratszimmer zum Thema gemacht. Die Geschäftsprüfungskommission muss gar von einem Klima des Misstrauens im Bundesrat sprechen. Der Bericht zeichnet das Bild einer Regierung, die außerstande ist, mit einer solchen Krise umgehen zu können.
Hauptfiguren in dem Drama waren der Bundespräsident und die Außenministerin. Sind sie auch die Hauptschuldigen im Urteil der Kommission?
Absolut, vor allem der ehemalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz muss massive Kritik einstecken. Er hat nicht nur seine Kompetenzen überschritten, indem er auf eigene Faust nach Libyen gereist ist und dort ein Abkommen unterzeichnet hat, das nicht den Vorgaben des Bundesrates entsprach. Er hat die anderen Mitglieder der Regierung gar bewusst hintergangen, indem er sie über diese Reise nicht informiert hat. Und auch Außenministerin Micheline Calmiret werden im Zusammenhang mit sogenannten Exfiltrationsoperationen zum Zurückholen der beiden Schweizer Geiseln schwere Vorwürfe gemacht. Sie und ihr Departement hätten den Bundesrat über diese Pläne informieren müssen. Auch hier ist von Kompetenzüberschreitung die Rede.
Besten Dank für diese ersten Einschätzungen, Philipp Burkhardt. Wir kommen gleich ausführlich auf das Verdikt der Kommission zurück mit Berichten, Reaktionen und einer Analyse nach den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Die Schweiz will sich besser wappnen, um übertragbare Krankheiten wie die Schweinegrippe zu bekämpfen. Der Bundesrat schlägt dem Parlament deshalb ein total überarbeitetes Epidemiegesetz vor. Dabei sollen die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen klarer geregelt werden. Für bestimmte Gruppen, etwa das Pflegepersonal, will der Bund die Impfung künftig obligatorisch erklären können. Nach der heftigen Kritik der eidgenössischen Finanzkontrolle am Tarifsystem TARMED äußern sich Ärzte und Spitäler bereit zum Handeln. Man wolle das System überarbeiten, teilten der Dachverband der Spitäler H+ und die Verbindung der Schweizer Ärzte FMH mit. Die Finanzkontrolle rügt unter anderem, dass bei der Bewertung bestimmter Operationen neuen Methoden zu wenig Rechnung getragen werde. Das könne dazu führen, dass zu hohe Entschädigungen verlangt würden. Nicht einverstanden sind Spitäler und Ärzte mit dem Vorschlag, dass der Bundesrat allenfalls die Tarife festsetzen soll, wenn sich Ärzte und Spitäler nicht einigen können. Im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste überstürzen sich die Ereignisse. Der Verfassungsrat hat den amtierenden Präsidenten Laurent Gbagbo zum Sieger der Wahlen vom 28. November erklärt. Die Resultate aus 7 Departementen im Norden des Landes seien annulliert worden, weil es dort zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, so der Verfassungsrat. Zuvor hatte die unabhängige Wahlkommission den Kandidaten der Opposition, Alassane Ouattara, zum Sieger erklärt. Er stammte aus dem Norden. Internationale Beobachter hatten die Wahlen als fair beurteilt. In Deutschland sollen Langzeitarbeitslose ab dem nächsten Jahr etwas mehr Geld vom Staat bekommen. Der Bundestag hat die neuen Regelsätze für die sogenannten Hartz-IV-Empfänger um 5 Euro pro Monat erhöht. Die Reform enthält auch ein Bildungspaket zur Unterstützung von Kindertagesstätten und zum Kauf von Schulmaterial für über 2 Millionen bedürftige Kinder und Jugendliche. Das Parlament kommt mit der Reform einer Anweisung des Bundesverfassungsgerichtes nach. US-Präsident Obama ist zu einem Kurzbesuch in Afghanistan eingetroffen. Er wolle mit der US-Militärführung und dem afghanischen Präsidenten Karzai sprechen, um sich ein Bild über die Lage zu machen, teilte das Weiße Haus mit. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich letzten Monat kaum gebessert. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 39.000, wie das Arbeitsministerium mitteilt. Ökonomen hatten indes mit 140.000 neuen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls gestiegen. Sie betrug Ende November 9,8%. In Israel kämpfen tausende Feuerwehrleute, Soldaten und Freiwillige verzweifelt gegen die schwersten Feuer in der Geschichte des Landes. Mit internationaler Hilfe versuchen die Einsatzkräfte, den Großbrand im Norden des Landes zu löschen. Die Feuerwalze habe die Außenbezirke der Großstadt Haifa erreicht, meldete die Polizei. Mindestens 41 Menschen kamen bisher ums Leben, 15.000 wurden evakuiert. 30% des Waldgebirges im Karmelgebirge sind seit Ausbruch des Feuers abgebrannt. Nach tagelangem Regen und Überflutungen ist in mehreren Balkanstaaten der Notstand ausgerufen worden. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Wie verschiedene Medien der dortigen Region melden, trat der Grenzfluss Drina zwischen Bosnien, Herzegowina und Serbien über die Ufer und überschwemmte große Flächen. Auch in Albanien traten viele Flüsse über die Ufer. In Venedig steht nach heftigen Regenfällen die Hälfte der Stadt unter Wasser. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.441 Punkten minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.333 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 30,66 gehandelt und der Dollar zum 97,75 Rappen. Das Wetter. Heute Abend fällt noch etwas Schnee, morgen Samstag lösen sich Nebel- und Hochnebelfelder auf, dann wird es überall sonnig. Im Westen und Nordwesten wird es teilweise bewölkt. Die Temperatur erreicht im Norden minus 3, im Süden plus 4 Grad. Am Sonntag ist es in den Alpen und im Osten föhnig und bewölkt, gegen Abend fällt zuerst Schnee, später Regen. Im Norden steigt die Temperatur auf 0 Grad, im Süden liegt sie bei plus 3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Jeder für sich allein oder warum sich der Bundesrat in der Gaddafi-Affäre ins Abseits manövrierte. Wir berichten über die Schlüsselphasen im zweijährigen Poker und wir fragen nach den Lehren. Dies in unserem Schwerpunkt zum Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Dann Kontroverse um Zwangsimpfungen bei Pandemien. Die Schweiz als Drehkreuz für den Datenverkehr von WikiLeaks. Berlusconi und Putin, eine Männerfreundschaft voller Energie. Terry Sadler oder ein klein bisschen Hoffnung in der amerikanischen Arbeitslosenmisere. Und schließlich... Ein Mann, einzigartig, aber unerwünscht. Jean-Luc Godard über Jean-Luc Godard... Hier im Echo der Zeit. Was die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments heute in Bern vorgestellt hat, der sogenannte GPK-Bericht zur ganzen Libyen-Affäre, wir haben es gehört, ist recht starker Tobak. Im 150-Seiten-Dokument wird von krassen Kommunikationsfehlern, Kompetenzüberschreitungen und einem generellen Klima von Misstrauen innerhalb des Bundesrats berichtet. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Es ist eine Chronologie von Pleiten, Pech und Pannen, die die Geschäftsprüfungskommission GPK auflistet. So wurde vor der Verhaftung von Hannibal Gaddafi die zuständige Außenministerin Micheline Galmiret von ihrem eigenen Departement nicht informiert und konnte so auch nicht mehr intervenieren. Dann, nach der folgenschweren Verhaftung am 15. Juli 2008, werkelte die Außenministerin monatelang im Alleingang. Der zuständige Geschäftsprüfer Peter Briner:
Libyen war bis 17. Juni 2009 kein Geschäft des Bundesrates.
Der Gesamtbundesrat wurde also fast ein ganzes Jahr lang nicht ausreichend informiert. Unverständlich ist dies in Anbetracht der Bedeutung dieses Falles. Immerhin wurden am Schluss zwei Schweizer Bürger fast zwei Jahre lang faktisch in libysche Geiselhaft genommen. Zudem wurden die Geschäftsbeziehungen fast vollständig eingefroren. Unverständlich sei auch, so Geschäftsprüfer Briner, wie der Bundesrat dann die Übergabe des Dossiers an den damaligen Bundespräsidenten Hans-Rudolf Merz regelte.
Der Bundesrat hat es unterlassen, Umfang und Grenzen der übertragenen Kompetenzen festzulegen, sowie die Modalitäten und Kompetenzaufteilung in der Zusammenarbeit mit dem EDA zu definieren.
Was Bundespräsident Merz als umfangreiches Mandat interpretierte, war gemäß GPK lediglich ein formloser Auftrag zur Konfliktlösung. Der frühere Bundespräsident interpretierte seine Kompetenzen aber nicht nur falsch, er überschritt sie auch, stellt die GPK fest. An einer Bundesratssitzung habe er den Gesamtbundesrat nicht über seine festen Absichten orientiert, ein Abkommen mit Libyen abzuschließen und zu unterzeichnen.
Für uns als GPK ist dies inakzeptabel, dass der Bundespräsident dem Bundesrat am Abend des 19. August 2009 nicht über seinen Entscheid informierte, am folgenden Tag dennoch nach Libyen zu reisen, obwohl er am gleichen Tag an der Bundesratssitzung noch gesagt hatte, er werde nicht reisen. Die Unterzeichnung eines Abkommens ohne Ermächtigung des Gesamtbundesrates stellt nach unserer Ansicht denn auch eine Kompetenzüberschreitung dar.
Bundespräsident Merz sei damals unnötigerweise ein erhebliches Risiko eingegangen, als er nach Tripolis gereist sei, so die GPK. Und er habe nicht korrekt gehandelt, als er nach seiner Rückkehr aus Tripolis ohne Rücksprache eine Pressekonferenz einberufen habe. Auch damit habe er den Gesamtbundesrat vor vollendete Tatsachen gestellt.
Wir stellen fest, dass sich ab Ende August 2009 ein Klima des Misstrauens innerhalb des Bundesrates breit macht.
So Geschäftsprüfer Briner. Vor diesem Hintergrund ist auch zu erklären, dass der Gesamtbundesrat in seiner Sitzung vom 26. August 2009 den Alleingang von Hans-Rudolf Merz und dessen Vertrag nachträglich nicht formell genehmigt hat. In diesem Zusammenhang machen die Geschäftsprüfer schließlich ein weiteres brisantes Detail bekannt, das bisher unbekannt war. So wandte sich die Generalsekretärin des Finanzdepartements im Auftrag des Bundespräsidenten an die Bundeskanzlei, um den Wortlaut des Bundesratsbeschlusses abzuändern, nämlich so, dass daraus eine Genehmigung des Abkommens durch den Bundesrat hervorgegangen wäre. Auch dies sei inakzeptabel, so die GPK.
Mehrmals wurde in der Libyen-Affäre geprüft, die beiden Schweizer Geiseln heimlich aus Libyen herauszubringen, also eine sogenannte Exfiltration zu starten. Aber auch hier, es wurden Kompetenzen überschritten und die eine Hand wusste nicht, was die andere tat. Alexander Sauter.
Max Göldi und Rashid Hamdami heimlich in die Schweiz zurückholen. Dies die Idee der Diplomaten und der Armee. Wie das genau hätte geschehen sollen, darüber schweigt sich der GPK-Bericht aus. Begründet wird dies mit Geheimhaltungsinteressen. Umso ausführlicher äußern sich die Geschäftsprüfer darüber, wer was wann gewusst hat. Die ersten Befreiungspläne schmiedeten das Verteidigungs- und Außendepartement ganz für sich alleine. Kritik äußert die GPK speziell an Außenministerin Micheline Calmiret, die es nicht für notwendig erachtet habe, sich mit den Einzelheiten einer solch brisanten Operation zu befassen. Damit nicht genug. Als der damalige Verteidigungsminister Samuel Schmid das Zepter an Ueli Maurer weitergab, informierte er ihn nicht über die Libyen-Pläne der Offiziere. Ueli Maurer erfuhr erst später davon. Umgesetzt wurden die Pläne aber nie. Geschäftsprüfer Claude Janiak sagt dazu,
die GPTL hat aber auch festgestellt, dass diese Konzepte vom Chef der Armee genehmigt wurden und dass das EDA zumindest stillschweigend das Vorgehen für die Operationen gutgeheißen hat. Faktisch wurde also das Stadium der Konzeption überschritten und die eingesetzten Angehörigen der Armee haben ihren Operationsbefehl erhalten.
Von alledem sagten Micheline Calmiret und Ueli Maurer dem Gesamtbundesrat aber nichts.
Der Bundesrat als Gremium wurde jedoch nie informiert. Somit hat er nie einen Grundsatzentscheid für eine Planung oder sogar für eine allfällige Durchführung einer Exfiltration getroffen.
Karge Informationen gab es auch für Hans-Rudolf Merz, als er das Amt des Bundespräsidenten übernahm. Er wurde von seinem Vorgänger Pascal Couchepin nur sehr knapp ins Bild gesetzt. Dass dabei sogar die Armee involviert war, erfuhr Merz nicht. Zwar bleibt auch heute unklar, wie viele Aktionen geplant wurden und wie weit sie fortgeschritten waren. Die GPK betont jedoch, dass es sich um keine eigentlichen Befreiungsaktionen gehandelt habe, bei denen also unter Einsatz militärischer Gewalt die Geiseln hätten befreit werden sollen. Was darunter zu verstehen ist, zeigt das Beispiel des Schweizer Verteidigungsattachés in Kairo, der offenbar eigenmächtig eine Befreiung plante. Seine Idee, die beiden Schweizer Geiseln sollten mit sogenannten Jetskis auf dem Wasser aus Libyen fliehen, auf dem offenen Meer dann von einem Boot aufgenommen und in Sicherheit gebracht werden. Der Plan scheiterte rasch, denn in Libyen gab es keine Jetskis zu kaufen. Bei ihren Überlegungen gingen die Diplomaten nicht besonders geschickt vor. Der frühere Schweizer Botschafter in Libyen verschickte zum Beispiel unverschlüsselte Mails, in denen er sich über die Pläne ausließ. Selbst der Gesamtbundesrat, der erst im Laufe dieses Jahres von den Plänen erfuhr, konnte die Informationen nicht für sich behalten. Die Informationen gingen rasch durch Indiskretionen an die Medien. Von Leaks, von Informationslecks spricht Geschäftsprüfer Claude Janiak.
Die Delegation muss leider auch feststellen, dass diese Leaks bis zum heutigen Zeitpunkt angehalten haben und dass der Bundesrat und die involvierten Departemente offensichtlich nicht in der Lage sind, Informationen im Interesse der nationalen Sicherheit geheim zu halten. Wir sind der Meinung, dass dies eines Rechtsstaates nicht würdig ist.
Die GPK fordert deshalb, dass der Bundesrat künftig Maßnahmen trifft, damit Geheimes geheim bleibt.
Alexander Sauter über das abenteuerliche Kapitel Exfiltration. Die Libyen-Krise, alles in allem also eine sehr schwierige Herausforderung, die miserabel angegangen wurde vom Bundesrat, so der Gesamteindruck. Philipp Burkhardt, diese Kritik an Kommunikationsstörungen, an Eigenmächtigkeiten in der Landesregierung, das gab es schon mal im Zusammenhang mit der UBS-Affäre. Sehen Sie Parallelen?
Ja, die Parallelen sind tatsächlich frappant. Schon bei der Bewältigung der Finanzkrise haben die Geschäftsprüfungskommission GPK dem Bundesrat den Vorwurf gemacht, nicht genügend kommuniziert zu haben. Auch in jenem Bericht ist die Rede von Alleingängen, vor allem von Altbundesrat Hans-Rudolf Merz. Der Gesamtbundesrat hat diese frühere Kritik der GPK in Sachen Finanzkrise und UBS in weiten Teilen inzwischen zurückgewiesen. Umso pikanter ist es, dass die Vorwürfe heute wiederholt werden müssen, einfach in anderem Zusammenhang.
Hier bei der Libyen-Krise stand am Anfang diese, sagen wir mal, unzimperliche Verhaftung von Gaddafis und Hannibal durch die Genfer Behörden. In welchem Licht steht die jetzt da?
Ja, in diesem Punkt hält sich der Bericht der Geschäftsprüfungskommission bewusst zurück. Der damalige Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hat ja mit dem libyschen Premierminister im Sommer des letzten Jahres die Einsetzung eines Schiedsgerichtes abgemacht, das die Umstände dieser Verhaftung klären soll. Dem will die Parlamentskommission bewusst nicht vorgreifen. Dieses Schiedsgericht ist übrigens bis zum heutigen Tag nicht zum Einsatz gekommen.
Die Kommission hat lange untersucht jetzt und legt diesen mehr als 100-seitigen Bericht vor. Was aber steht nicht drin?
Sehr dubios erscheint die Rolle eines tunesischen Geschäftsmannes, der vom damaligen Bundespräsidenten Merz als Mediator beigezogen worden ist. Er war bei den letzten Verhandlungen in Tripolis selbst anwesend. Dieser Mann ist vorgängig nie sicherheitsüberprüft worden. Die GPK hat das nun nachholen lassen, will aber über die Erkenntnisse keine Auskünfte geben. Auf meine Frage, ob er allenfalls für einen ausländischen Nachrichtendienst tätig gewesen sei, gibt die Kommission keine Antwort. Das lässt doch aufhorchen.
Und diese berühmt-berüchtigten Exfiltrationen, gibt es dafür überhaupt irgendeine rechtliche Grundlage?
Ja, die gibt es. Die Geschäftsprüfungskommission hat auch keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit solcher Einsätze. Es sei sogar notwendig, sagt sie, dass ein moderner Rechtsstaat solche Operationen vorbereiten und allenfalls mit der Hilfe von anderen Staaten durchführen könne. Kritik übt die Kommission also nicht an den Plänen selbst, sondern an der Art und Weise, wie sie eingefädelt worden sind. Das Außendepartement unter Beizug des Verteidigungsdepartements ist da einfach auf eigene Faust aktiv geworden. Der Gesamtbundesrat wurde erst viel später über diese Aktivitäten informiert. Das sei ganz klar Kompetenzüberschreitung, sagt die GPK.
Unter dem Strich, Philipp Burkhardt, was lernen wir für die nächste Krise? Was empfiehlt die Parlamentskommission?
Die Frage ist, was lernt der Bundesrat? Das geht einmal vom besseren Einbezug von kantonalen Behörden über eine Verbesserung der Kommunikation innerhalb des Bundesrates bis zu einer Klärung der Rolle des Bundesrates im Zusammenhang mit eben diesen Exfiltrationsoperationen. Und der Bundesrat muss peinlicherweise aufgefordert werden, Geheimes geheim zu behalten, wie gesagt worden ist. Die GPK kritisiert heftig, dass es wiederholt zu gezielten Indiskretionen aus dem Umfeld des Bundesrates gekommen sei.
Nun will die kritisierte Micheline Calmi-Rey am nächsten Mittwoch Bundespräsidentin werden. Wird ihr der Bericht schaden?
Ja, Kompetenzüberschreitungen bei der Vorbereitung von Rückholungsaktionen von Geiseln im Ausland, das wiegt natürlich schon ziemlich schwer, dieser Vorwurf. Der heutige Bericht wird sicher dazu führen, dass Frau Calmi-Rey am nächsten Mittwoch ein schlechtes Resultat machen wird. Rücktrittsforderungen werden aber in ersten Reaktionen heute keine laut. Wie gesagt, sind alle Bundesräte und damit alle Parteien ein bisschen mit betroffen. Die FDP zum Beispiel schont Calmi-Rey, weil ihr ehemaliger Bundesrat Merz noch mehr versagt hat. Die SVP hält sich zurück, weil Evelyn Wittmer-Schlumpf sonst Bundespräsidentin würde, wenn Micheline Calmi-Rey es nicht schaffte. So wird es am Mittwoch wohl bei einem Denkzettel für die Außenministerin bleiben, die ohnehin im Laufe des Präsidialjahres ihren Rücktritt erklären dürfte.
Besten Dank, Philipp Burkhardt, für diese Einschätzungen in unserem Schwerpunkt Libyen-Krise. Obligatorisches Impfen. Wenn wieder eine große Grippe-Pandemie droht, soll das Bundesamt für Gesundheit für bestimmte Landesteile oder bestimmte Personengruppen eine Impfung zwangsweise anordnen können. So ist es im neuen Pandemiegesetz vorgesehen, das der Bundesrat heute präsentiert hat. Nicht alle sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Inlandredaktor Christian von Burg.
In diesem Winter kommt die Grippe leise. Letztes Jahr dagegen verursachte die Schweinegrippe ein großes Getöse. Man fragte sich, braucht es wirklich Schutzmasken, Schulschließungen, Massenimpfungen? Die Verwirrung war groß. Der Bundesrat hat nun Lehren gezogen aus der letzten Pandemie. Wird es wirklich schlimm, soll der Bund neu eine leitende Funktion übernehmen. Die Impfstoffe sollen besser auf die Kantone verteilt und Maßnahmen wie Schulschließungen nicht mehr an fixe Pandemiestufen geknüpft werden. Im Parlament am meisten zu reden geben wird aber das Impfobligatorium. Der Bund will es künftig einfacher verhängen können. Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit.
Wenn wirklich ganze große Bevölkerungsteile stark gefährdet wäre, dann hätte dann der Bund neuerdings auch die Kompetenz, in solchen Situationen Impfobligatorien für die ganze Schweiz auszusprechen.
Insbesondere für das Pflegepersonal machten solche Obligatorien Sinn, sagt Koch. Man werde Pflegerinnen oder Pfleger zwar nicht mit Gewalt zu einer Impfung zwingen, wer nach Ausrufung eines Obligatoriums aber nicht geimpft zur Arbeit erscheine, mache sich strafbar und könne dafür gebüßt werden. Beim Pflegepersonal stößt die neue Regelung auf wenig Gegenliebe. Barbara Gassmann, Vizepräsidentin des Pflegepersonalverbandes, befürchtet, dass es viele Pflegende gäbe, die sich wie bei der Schweinegrippe auch ein nächstes Mal nicht impfen lassen wollten.
Das Pflegepersonal ist nicht glücklich über ein Obligatorium. Ich glaube, dass, wenn Druck droht, die Gefahr groß ist, dass auch Gegendruck entsteht, dass es ungute Diskussionen geht. Mir wäre lieber, wir würden über Argumentation die Leute dazu gewinnen, sich freiwillig diesem Entscheid zu stellen und freiwillig zu entscheiden, sich impfen zu lassen.
Bei der Schweinegrippe-Pandemie kritisierten viele Pflegende, der Impfstoff sei zu schnell zugelassen worden. Sie fürchteten mögliche Nebenwirkungen. Er habe Verständnis für solche Befürchtungen, sagt Bundesrat Didier Burkhalter. Aber
das ist eben nur in außerordentlichen Fällen. Das heißt, wenn es wirklich sehr schlimm ist, dann haben wir Maßnahmen, die ziemlich streng sind. Aber nur in diesen außerordentlichen Fällen.
Schon vor einem Jahr hat Burkhalter ein Impfobligatorium für das Pflegepersonal gefordert, wenn sich die Lage weiter verschlimmere. Die Schweinegrippe hat sich dann aber als weit weniger gefährlich erwiesen als erwartet. Wann ein Pandemiefall wirklich außerordentlich ist, lässt sich manchmal erst im Nachhinein beurteilen.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der Plattform WikiLeaks, die in der Schweiz exzellent vernetzt ist. Mit Berlusconi und Putin, einer Männerfreundschaft, Terry Sadler in Kentucky, die überraschend einen Job gefunden hat, und mit Jean-Luc Godard, dem Eigenbrötler vom Genfersee, der 80 wird. Die Schweiz gewährt WikiLeaks Asyl, titeln heute manche Online-Medien. Sicher ist, die sogenannte Internetadresse wikileaks.org kann nicht mehr angesteuert werden. Der Internetdienstleister Amazon in den USA hat den Zugang gesperrt. Und es besteht eine alternative Domain, wikileaks.ch. Mit anderen Worten, eine Schweizer Adresse, über die der elektronische Verkehr zu dem Enthüllungsportal von Julian Assange geschleust wird. Bei mir im Studio ist der Experte von unserer IT-Redaktion, Reto Widmer. Gewährt die Schweiz damit WikiLeaks tatsächlich schon Asyl?
Ja, das Wort Asyl ist ein wenig übertrieben, davon kann keine Rede sein. Die Adresse wikileaks.ch, die wurde schon vor rund 6 Monaten registriert von der Schweizer Piratenpartei, also jener Partei, die sich für die Freiheit im Internet einsetzt. Und die Adresse zeigte auf wikileaks.org, aber das hat natürlich niemand interessiert. Aber jetzt, wo diese Org-Adresse seit heute Morgen nicht mehr funktioniert, ist die CH-Adresse spannend geworden und die WikiLeaks-Leute haben die Gunst der Stunde genutzt und via Twitter heute Morgen kommuniziert und etwas unglücklich eben hier von Umzug in die Schweiz gesprochen.
Mit anderen Worten, physisch bleiben die Daten auf den bisherigen Servern irgendwo in der Welt.
Das ist so. WikiLeaks versucht ja möglichst dezentral eben auf verschiedenen Servern ihre Daten zu verteilen. Zum Beispiel in Schweden stehen Server, aber auch anderswo. Es könnte theoretisch auch möglich sein, dass ein Server in der Schweiz steht. Davon ist mir aber nichts bekannt.
Warum wählen die Aktivisten um Assange als Ausweglösung denn ausgerechnet diese Schweizer Adresse jetzt?
Ja, man muss wissen, WikiLeaks ist extrem schnell gewachsen, in diesem Jahr sehr populär geworden, aber die internen Strukturen der Organisation, die wurden nie an dieses Wachstum angepasst. Es ist ein chaotischer Haufen im positiven Sinn, aber sie haben kein Krisenmanagement und jetzt ist ja auch noch ihr Chef Julian Assange abgetaucht. Es ist extrem viel Druck von außen entstanden jetzt in den letzten Tagen und jetzt eben heute Morgen auch noch diese Hauptadresse .org. Tot. Und man muss sich vorstellen, diese Leute von WikiLeaks, die haben natürlich eine gewisse Wut im Bauch, Frust, dass irgendwie viele Staaten jetzt gegen sie sind und sie mussten etwas unternehmen heute Morgen möglichst schnell und da kam natürlich diese CH-Adresse sehr gelegen. Das tönt gut, CH Schweiz, das ist neutral, aber es gibt auch noch andere Adressen, über die WikiLeaks erreichbar ist, zum Beispiel die Adresse wikileaks.de oder .at, österreich.eu oder .pl. für Polen. Und wenn schon ein Umzug der Daten in ein Land, übrigens, dann wäre wahrscheinlich Island das geeignetere Land, weil Island ist von der Idee von WikiLeaks sehr angetan.
Die Schweizer Politik hat sich noch nicht geäußert, aber wäre denkbar, dass jetzt auch dieses wikileaks.ch abgeschaltet wird?
Theoretisch, das Bundesamt für Polizei schaut sich die Website nun genauer an. Sie prüft, ob da ein Schweizer Bezug vorhanden ist oder ob eine mögliche Strafbarkeit der Publikationen auf der Seite vorliegt. Und erst wenn dies gegeben wäre, könnte eine zuständige Strafverfolgungsbehörde dann die Deaktivierung der Adresse verlangen bei der Switch der Schweizer Registrierungsstelle für Internetadressen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sowas passiert. Das wäre sehr schwer zu begründen.
Hintergrund der ganzen virtuellen Hektik heute, wie gesagt, war die Abschaltung der wikileaks.org-Domain. Gab es da politischen Druck?
Offiziell gab es keinen politischen Druck, aber ich denke, es wurde sicher etwas nachgeholfen. Die offizielle Begründung der Verwaltungsstelle Arry DNS, die diese Org-Adresse verwaltet, war, dass zu viele Hackerangriffe auf diese Org-Adresse stattgefunden hätten und dass da auch andere Adressen, andere Kunden beeinträchtigt gewesen wären. Man hätte deswegen diese Adresse abstellen müssen.
Informationen und Einschätzungen von Reto Widmer. Besten Dank. Unterdessen geraten häppchenweise Depeschen aus den US-Botschaften an die Öffentlichkeit, die WikiLeaks zugespielt wurden. Vieles darunter ist belanglos, aber es finden sich auch interessante Einschätzungen, so zum Beispiel solche aus den US-Botschaften in Rom und Moskau. In ihren Berichten zeigen sich diese besorgt über die engen Beziehungen zwischen Russlands Premier Wladimir Putin und dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und unterstellen den beiden Regierungschefs, korrupt zu sein. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist seit seinem Machtantritt vor 30 Monaten nicht weniger als 7-mal offiziell nach Russland gereist, sowie mindestens 1-mal in privater Mission. Eine so hohe Kadenz an zwischenstaatlichen Besuchen ist fast einmalig in der internationalen Diplomatie. Italienische Zeitungen fragen sich deshalb seit Jahren, was hinter den vielen Besuchen steckt. Von Regierungsseite hieß es jeweils, im Zentrum der Treffen stünden Energiefragen. Tatsächlich unterhalten der halbstaatliche italienische Energiekonzern Eni und die russische Gazprom enge Geschäftsbeziehungen. Die Russen verkaufen jedes Jahr mehrere Milliarden Kubikmeter Gas direkt an die Endkunden in Italien. Und Eni bezieht einen Großteil seines Gases ebenfalls bei den Russen. Was aber auch internationale Energieexperten zum Stutzen bringt, Eni zahlt für das Gas aus Russland viel zu viel. Der bis 2009 in Rom stationierte US-Botschafter schreibt in einer Depesche, Wladimir Putin und Silvio Berlusconi würden die halbstaatlichen Unternehmen Eni und Gazprom zu ihren persönlichen Vorteilen auspressen und manipulieren. Damit unterstellen die Amerikaner den beiden Regierungschefs nichts anderes, als korrupt zu sein. Beweise dafür liefern die WikiLeaks-Unterlagen nicht. Aber unter Energieexperten fragt man sich tatsächlich, warum Eni den Russen so viel mehr für Gas bezahlt, als es auf dem internationalen Markt kostet und weshalb es diese unvorteilhaften Verträge gar verlängert hat. Sorge bereitet den Amerikanern auch, dass Eni und Gazprom mit tatkräftiger Unterstützung von Putin und Berlusconi den Bau der sogenannten South Stream Gasleitung vorantreiben. Diese Pipeline soll von Südrussland durch das Schwarze und das Mittelmeer nach Süditalien und in einem zweiten Ast nach Österreich führen. Dieses Projekt wird von der Europäischen Union aber massiv bekämpft, denn Brüssel will die große direkte Abhängigkeit von Russlands Gas reduzieren. Die EU will deshalb eine Gasleitung von Georgien über die Türkei nach Europa bauen. In Georgien könnte russisches, aber auch zentralasiatisches oder später einmal iranisches Gas eingespiesen werden. Russland hätte so nicht mehr die alleinige Macht über den Gashahn. Doch das Projekt von Putin und Berlusconi durchkreuzt diese EU-Pläne, was in Brüssel, aber auch in Washington mit Sorge registriert wird. Der US-Botschafter in Rom schreibt in einer Depesche, es sei unklar, weshalb Italien seine eigene Energiesicherheit aufs Spiel setze. Zwei hohe Informanten aus dem Umfeld von Berlusconi hätten sich ihm, dem Botschafter gegenüber, ebenfalls befremdet über Berlusconis Energiepolitik gezeigt. Bei den beiden Informanten soll es sich um Gianni Letta, die rechte Hand von Berlusconi, und einen einflussreichen Politiker handeln. Beide haben dementiert. Doch auch beim Projekt der Gaspipeline South Stream fragen sich unabhängige Experten nach dem Sinn des Projekts, denn unter ökonomischen Aspekten würde es sich nie lohnen. Bleiben machtpolitische Überlegungen. Da passt es, was Wladimir Putin unlängst sagte, wir wollen mit unserem Gas Europa dominieren. Berlusconi, so die Lesart der Amerikaner, macht bei diesem Poker mit, auf russischer Seite.
Man hatte erwartet, dass die Arbeitslosenquote in den USA stabil bleibt, doch sie steigt wieder von 9,6 auf 9,8%. In der Privatwirtschaft gab es zwar auch diesen Monat erneut viele neue Jobs, aber andernorts gingen mehr Stellen verloren und für 2,1 Millionen Menschen ist die Arbeitslosenunterstützung diese Woche ausgelaufen. Unser US-Korrespondent Peter Vögeli hat im vergangenen September Terry Sadler in Kentucky besucht, die damals seit 2 Jahren ohne Arbeit war und deren Arbeitslosenunterstützung bereits im Oktober auslief. Nun ist er noch einmal zu ihr gefahren, nach Carlisle, Kentucky.
Der Wind geht immer in Carlisle, Kentucky, und das Windspiel vor Terry Sadlers Trailer begrüßt und verabschiedet jeden Besucher mit einem feinen Klingelton. Bei unserem letzten Besuch im September hatte die 52-jährige Terry gehofft, eine Stelle als Schwesternhilfe zu erhalten, nachdem sie mit ihrem Arbeitslosengeld eine 2-wöchige Ausbildung absolviert hatte. Sie erhielt tatsächlich eine Stelle und einen Tag vor Stellenantritt wieder eine Absage. Im Oktober lief ihre Arbeitslosenunterstützung aus und trotzdem kann Terry mit einer Überraschung aufwarten.
So, Monday I got a job in Lexington, which is an hour's drive away.
Seit 5 Tagen hat sie einen Job in einem Callcenter einer Krankenversicherung, nimmt telefonisch Verschreibungen und Rezepte auf und leitet sie weiter, damit ältere Versicherte ihre Medikamente erhalten. Besser als die Jobs von Zeitarbeitsfirmen, die meist körperlich anstrengend sind, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. $9,50 verdient Terry pro Stunde, $2,25 mehr als das gesetzliche Minimum, aber sie muss täglich 2 Stunden Auto fahren und das heißt...
And I'm going to be spending probably $50 a week for gas.
$50 pro Woche für Benzin, das heißt $200 weniger pro Monat. Unter dem Strich verdient Terry neu $1,200 monatlich.
Which is way less than what I was getting on unemployment. You know, they'll eventually take my food stamps away and I'm probably going to be worse off, but you know, what can you do?
Rund $600 weniger, als sie durch die staatliche Arbeitslosenunterstützung erhalten habe und die Food Stamps, die staatlichen Essensmarken würden ihr auch entzogen, sagt sie. Aber es bleibt ihr nichts anderes übrig. Den vergangenen Oktober lief ihre Arbeitslosenunterstützung nach 99 Wochen definitiv aus. 1,4 Millionen Amerikaner waren bislang sogenannte 99er, Ausgesteuerte, die durch die Maschen des sozialen Netzes der USA fallen und auf kirchliche oder private Hilfe angewiesen sind, die eine große Tradition in den USA haben und auch in der Schweiz nicht unbekannt sind. Terry erhielt sogar von Radiohörern aus der Schweiz Unterstützung. Seit vergangenen Dienstag sind weitere 2 Millionen arbeitsloser Amerikaner ohne staatliche Arbeitslosenunterstützung, weil sich der Kongress nicht über eine Verlängerung einigen konnte. Die Republikaner verlangen einerseits eine Gegenfinanzierung und gleichzeitig eine Verlängerung der Steuerentlastungen der Regierung Bush für alle Amerikaner, insbesondere auch für die reichsten 2%, was die Regierung Obama bislang abgelehnt hat. Doch nun scheint der Präsident bei der Entlastung für die Reichen nachzugeben, was liberale Organisationen und Demokraten Sturm laufen lässt. Denn die Verlängerung der Steuerentlastungen für die Reichen würde über 10 Jahre 700 Milliarden Dollar kosten. Auch Terry Sadler ist von Präsident Obama enttäuscht.
Now I've lost respect for him because, you know, the Republicans push him around. He's been too wishy-washy. He needs to stand up and say, I'm the president. This is what I'm going to do, you know. And I thought he would have more backbone than that.
Obama habe zu wenig Rückgrat, lasse sich von den Republikanern vorführen. Allerdings kann man dem Präsidenten nicht einfach Hilfe für die Großen und Vernachlässigung der Kleinen vorwerfen. Die Arbeitslosenunterstützung wurde während der Finanzkrise von 26 auf 99 Wochen verlängert, hauptsächlich auf Kosten des Bundesstaates, nicht der Gliedstaaten. 2007 wurden für die Arbeitslosenunterstützung 33 Milliarden ausgegeben, 2010 werden es fast 160 Milliarden sein. Und das ungeliebte 700 Milliarden Dollar Rettungspaket für die Banken und die Autoindustrie wird nach neuesten Berechnungen den Staat am Ende nur 25 Milliarden kosten, so die überraschenden Prognosen. Doch seit 19 Monaten liegt die Arbeitslosigkeit in den USA ohne Unterbruch über 9%. Das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg und das sorgt für enorme Frustrationen und Ängste. Zwar hat der Privatsektor Monat für Monat neue Jobs geschaffen, und das hat auch Terry in Kentucky gemerkt, als 700 Stellen auf einen Schlag an einer Jobmesse ausgeschrieben und sie auf der Stelle angeheuert wurde.
They're starting to slowly pick up. It's not, they're not good jobs, but it's, you know, like this job fair that I went to up there, they hired 700 people.
Doch es sind keine besonders guten Jobs und viel zu wenige. Es bräuchte Hunderttausende neue Stellen, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Und auch Terrys Sorgen sind mit dem neuen Job nicht vorbei. Ihr alter Ford Mustang, unentbehrlich für jemanden, der einen Job im ländlichen Kentucky hat, geht ständig kaputt und kostete Terry 2000 Dollar in den letzten Monaten. Und seit Juni hat sie gesundheitliche Probleme, Durchfall, Magenschmerzen.
I've had chronic diarrhea since June. My stomach, there's days that it feels like a horse has kicked me in the stomach. It hurts so bad.
Ärztliche Untersuchungen haben keinen klaren Befund ergeben. Und weitere nötige Abklärungen kann sich Terry nicht leisten, bis im März, wenn sie durch ihren neuen Job auch versichert ist. Denn in den USA ist die Krankenversicherung an den Job gekoppelt. Trotz allem hat Terry ihren Trailer mit einem Weihnachtsbaum geschmückt. Der kleine Hund Muffins schmiegt sich aufgeregt an sie, nachdem er den ganzen Tag auf Terry warten musste.
As soon as I come in, she hears my car. She's been standing over there just like, oh God, it's Mommy, it's Mommy. I know. Mommy's baby dog.
An der Türschwelle stehen 5 kleine Weihnachtsmänner und unter dem Baum liegen 2 Geschenke für ihre Tochter und ihre Enkelin.
So I got 2 presents. They're not getting a whole lot. My daughter's getting 2 candles and my granddaughter's getting 3 little toys.
2 Kerzen für ihre Tochter und kleine Spielsachen für die Enkelin.
Besuch in Carlisle, Kentucky. Die Reportage von Peter Vögeli war das. Mit «A bout de souffle» hat Jean-Luc Godard vor 50 Jahren angefangen, Filmgeschichte zu schreiben. Und bis heute gilt der Mitbegründer der Nouvelle Vague als eines der wichtigsten Vorbilder für Regisseure wie Pedro Almodovar, David Lynch oder Jim Jarmusch. Heute feiert Godard seinen 80. Geburtstag. Filmredaktor Michael Sennhauser über den eigenbrötlerischen Leinwandphilosophen vom Genfersee.
New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!
Est-ce que tu m'accompagnes, Harold?
Damit hat es 1960 angefangen. Die Amerikanerin Jean Seberg als Zeitungsverkäuferin mit blonder Bubikopf-Frisur in Paris, Jean-Paul Belmondo als charmanter Kleinkrimineller machte er den Hof und ging schließlich lieber in den Tod, als sich der Polizei zu stellen. «A bout de souffle», «Außer Atem», hieß der erste Film des jungen Filmkritikers Jean-Luc Godard, und so wie sein Antiheld Michel Poircar brach Godard mit den fixen Regeln des Erzählkinos. Handkamera Rollstühle statt Kameraschienen, wilde Schnitte und Zeitsprünge. Damit revolutionierten Godard und seine jungen Mitstreiter von der sogenannten Nouvelle Vague das kommerzielle Kino und vereinigten für kurze Zeit die Ideen von Kunst und Kommerz. Da ist einerseits die Kultur, die sich an die Regeln hält, selber ein Teil der Regel ist. Und dann gibt es die Ausnahme, die die Kunst ausmacht, die Teil der Kunst ist. So fasste Godard Jahre später in einem filmischen Selbstporträt das Prinzip zusammen.
Il y a la culture qui est de la règle, qui fait partie de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art, qui fait partie de l'art.
Aber Godards revolutionärer Schwung ging und geht stets einher mit einem Respekt vor dem filmischen Handwerk, dem er gerecht zu werden versuchte, auch wenn er zu kämpfen hatte mit seinen eigenen Widersprüchen und der Tendenz, alle zwei Tage die Meinung zu ändern, wie er schalkhaft behauptete.
Le cinéma est un art artisanal à tous les échelons et moi j'essaie de sauvegarder comme j'ai l'esprit assez. Je sais que j'ai un esprit souvent un peu confus, contradictoire et que je change d'avis en deux jours.
Über die Jahre hinweg wurden Godards Filme immer thesenhafter, er selber immer mehr zum Eremiten in seiner Wahlheimat am Genfersee. Auf Provokationen mit Frauenfiguren wie Isabelle Huppert in Sauve qui peut la vie oder Myriam Roussel als moderner Marienfigur in Je vous salue Marie in den 80er Jahren folgte seine eigenwillige Videofilmgeschichte Histoire du cinéma und schließlich sein fast schon abstraktes Thesenkino von heute mit gesprochenen Sätzen und Zwischentiteln, welche Alltagsbilder symbolhaft aufladen oder ganz neu deuten. Für die moderne Filmgeschichte ist Godard Robin Hood und Eulenspiegel zugleich. Auch wenn er sich selber in seinem Selbstporträt von 1994 schließlich einfach als Mann, als Menschen sehen wollte, einzigartig, aber auch unerwünscht bei seinen Mitmenschen.
Un homme, rien qu'un homme, et qui n'en vaut aucun. Mais qu'aucun ne vole.
Jean-Luc Godard, das ganze filmische Selbstporträt strahlt übrigens SF1 am Sonntag um 12 Uhr in der Sternstunde Kunst aus. Das war das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich war Juli Tuber und für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.
DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.